Ja, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist jetzt bekannt. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus der Nähe von Geislingensteige von der Schwäbischen Alb, war zur Zeit vom Bibelstudium am BSK hier in der Gemeinde 3 Jahre lang und so ist die Verbindung auch seither eigentlich konstant. Ich komme in regelmäßigen Abständen, auch wenn die manchmal ein bisschen größer sind, doch wieder gern hierher und freue mich auch heute wieder bei euch zu sein. Freue mich, dass hier die Gemeinde Gottes anwesend ist und ich möchte uns einfach alle zusammen einladen, auf Gottes Wort zu hören, dass Konzentration da ist. Es ist manchmal herausfordernd, Gottes Wort zu lesen und die Wahrheiten Gottes in unser Leben sprechen zu lassen und darum möchte ich dich einfach von vornherein schon bitten, verschließ dein Herz nicht, auch wenn vielleicht manches spitze Wort heute für dich dabei ist. Wenn es dich trifft, dann reflektier das, ob es zutrifft, ob es vom Herrn kommt. Und wenn es stimmt, wenn es die Wahrheit ist, dann bekenne deine Schuld und geh innerlich auf die Knie. Nachher besteht die Möglichkeit, am Abendmahl das zum Ausdruck zu bringen, dass Christus für dich dein Opferlamm geworden ist und die Schuld auch vergibt. Nun zunächst das als Vorbemerkung, denn die 10 Gebote sind gar keine leichte Kost. Man kann sie so runterlesen und runterrattern, man lernt sie schon früh auswendig, aber was es dann im Kern bedeutet und im Alltag bedeutet, wie sie gelebt werden, das ist manchmal gar nicht so einfach. Darum möchte ich zunächst mal mit euch, wer eine Bibel hat, den Vers auch nochmal lesen aus 2. Mose 20, Vers 15. Da heißt es, in 2. Mose 20, Vers 15, ganz kurz und knapp, du sollst nicht stehlen. Wörtlich könnte man sagen, du wirst nicht stehlen. Nun, die Frage ist, handelt es sich da um was rein Formelles, um tatsächlichen physischen Diebstahl oder geht es auch noch um ein bisschen mehr als das? Beinhaltet das Gesetz mehr als nur den reinen Besitz zu nehmen beziehungsweise den Besitz und Eigentum zu schützen? Wir werden im Laufe der Predigt da noch ein bisschen drauf eingehen. Ich habe im Allgemeinen ganz grob 4 Punkte. Das erste, das Gesetz im Allgemeinen. Also, wir haben gesehen und gehört, du sollst nicht stehlen. Aber was? Was ist überhaupt auch Diebstahl? Welchen Besitz? Vers 17 macht es nochmal ein bisschen deutlicher im Nachgang dann, wo es ein bisschen ausgeführt wird, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Also zunächst mal gilt das Gebot, das Gesetz, du sollst nicht stehlen, ganz praktisch für den Eigentum des anderen. Einfach in ein Haus reinzuspazieren und was mitzunehmen, was mir nicht gehört, ist Diebstahl. Das klassifiziert das Gesetz. Und Gott stellt es unter seinen Schutz. Gott macht deutlich, ich schütze das Eigentum jedes Einzelnen und sorge dafür, dass das bestraft wird, wenn jemand dieses Eigentum nimmt und für sich selber beansprucht. Es gibt sogar Schadensersatzforderungen dann im Fortgang, wenn man das liest, in 2. Mose 22, die Verse 1 bis 3, da nur in Auszügen, da heißt es dann nämlich, Vers 2, wenn der Dieb ertappt wird, er muss zurückerstatten. Falls er nicht hat, soll er für den Wert des von ihm Gestohlenen verkauft werden, also der Dieb. Falls das Gestohlene lebend in seiner Hand gefunden wird, es sei ein Rind oder ein Esel oder ein Schaf, so soll er das Doppelte erstatten. Gibt es noch weitere Stellen, wo es wenn ein Rind gestohlen wird, das Fünffache erstattet werden muss, bei einem Schaf das Vierfache. Also Gott macht deutlich, gestohlener Besitz ist nicht einfach ja, eine blöde Tatsache dann und ein Kavaliersdelikt, sondern das fordert Schadensersatz. Wenn jemand beim Diebstahl oder nach dem Diebstahl erwischt wird, dann muss er dafür aufkommen, muss er für die Schuld bezahlen und Schaden ersetzen. Es behandelt auch in gewisser Weise den Aspekt nicht nur reiner Sachgegenstände, in dem Fall sind es jetzt auch Tiere oder Hausrat, sondern auch tatsächlich Menschen. Wenn jemand Menschenraub begeht, da heißt es im Gesetz in 2. Mose 21, Vers 16, dass derjenige, der sowas tut, unbedingt sterben muss. Wenn jemand anders entführt, steht darauf die Todesstrafe im Gesetz Gottes. Ein sehr hartes Urteil, aber das zeigt auch, wie ernst Gott es mit dem Leben des Menschen steht und mit dem Recht auf Freiheit auch und auf, ich sag mal in Anführungsstriche, selbstbestimmtem Leben. Es können, wir haben gelesen, Dinge, Tiere, Besitz, Eigentum gestohlen werden, Menschen können entwendet werden, aber es sind mit Sicherheit auch noch immaterielle Dinge, die man stehlen kann, zum Beispiel Worte. Es gibt eine Stelle im Jeremia, da heißt es, dass falsche Propheten den richtigen Propheten die Worte stehlen und für ihre eigene ausgeben. Wenn wir in unsere heutige Zeit denken, können Gedanken, Ideen, Konzepte, Daten oder Identitäten bis hin auch zur Zeit gestohlen werden. Jetzt bin ich Schwabe. Ihr wisst, dass ich da manchmal einen schwäbischen Begriff mit reinbringe. Ich weiß nicht, darf ich mal kurz eure Hände sehen? Wem sagt der Begriff vom Darkdieb was? Okay, sehr gut, sehr gut. Doch, einige. Freut mich. Das kennen wir ja im Schwäbischen. Du bist ein Darkdieb. Und wenn man es ganz übel sagen will, dann sagt man nur du Liertriger. Und da kommt ja in unserer Sprache, in unserem Sprachgebrauch schon mal irgendwie was zum Ausdruck. Ja, dass Zeit oder der Umgang mit Zeit und dementsprechend auch da etwas gestohlen werden kann oder vertrödelt wird, vergeudet wird, einem genommen wird aus den unterschiedlichsten Motiven und warum dann auch immer so ein Begriff dann fällt. Aber trotz alledem haben wir das ein bisschen in unseren Sprachgebrauch hinein dann irgendwo übernommen. Daher auch der Hinweis, dieses Gesetz betrifft mehr als nur das rein Materielle, sondern es geht auch um immaterielle Dinge und dann dadurch auch um den bisschen auch um den Kern. Es geht eigentlich, und das ist mein zweiter Punkt, auch um die Intention des Gesetzes. Was steckt da dahinter? Nicht nur der rein materielle Wert oder der rein materielle Schutz des Eigentums oder der Schutz des materiellen Eigentums, so rum ist richtig, sondern auch der anderen Dinge. Und zunächst mal eine Vorbemerkung auch nochmal oder eine Ergänzung. Diebstahl ist ja nie etwas, was man mal aus Versehen so macht. Also es gibt zwar vielleicht Vorkommnisse, dass man von jemand anders mal einen Kuli ausleiht und den aus Versehen dann daheim wiederfindet oder was weiß ich was oder andere Sachen, das kennt ihr bestimmt auch. Aber wenn man stiehlt, wenn man in den Laden geht und sagt, ich brauche jetzt hier den Akkuschrauber oder ich brauche dieses Lebensmittel oder was auch immer, dann macht man das vorsätzlich und immer aktiv und willentlich. Das heißt, da ist davor ein Entschluss da, etwas umzusetzen und es geschieht nicht einfach nur so. Woher kommt es? Woher kommt es, dass Gott dieses Gebot geben muss zum Schutz des Eigentums und das Menschen dann auf die Idee kommen, dem anderen etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört. Nun, das Herz des Menschen ist, anders als oftmals behauptet, nicht gut von Grund auf, von Natur auf, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Nicht selten sind die Beweggründe Neid, Gier, Habgier, manchmal auch Faulheit, manchmal aber tatsächlich auch die Not. Wir lesen in Sprüche 6, Vers 30, da heißt es: Verachtet man nicht schon den Dieb, auch wenn er nur stiehlt, um den Bauch sich zu füllen, weil Hunger ihn treibt? Also da gab es auch Diebe, die aus der Not heraus gestohlen haben, und trotzdem war es schlecht, trotzdem war es nicht so, wie Gott es will. Eichen Schaden auch für die Gesellschaft, dass jemand so große Not leiden muss, dass er stehlen muss. Es sind verschiedene Beweggründe, die einen dazu umtreiben, es zu tun. Es kommt immer aus, oder im Kern immer aus dem eigenen Herzen. Und warum tut man es? Auch nochmal in Sprüche 9, Vers 17 finden wir einen Hinweis. Da heißt es, Sprüche 9, Vers 17, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Es ist verlockend. Es hat vielleicht einen Reiz. Es kitzelt einen in den Fingern. Mal, wenn man das anschaut, wie Diebstahle oder Raube praktiziert werden, dann steckt da auch eine gewisse Planung und Raffinesse dahinter. Und es ist nicht erwischt werden vielleicht auch. Und das Verbotene. Ja, wer Kinder von euch hat, der kennt das. Ich habe keine Kinder, aber ich kenne das im Bekanntenkreis. Du sagst einem Kind, lass das nicht anfassen. Was macht das Kind genau? Das macht es. Es hat einen Reiz, das Verbotene hat seinen Reiz. Und so ist unser menschliches Herz leider gestrickt. Es sind meistens Beweggründe des schnellen Geldes wegen, schnell reich werden, wenig Arbeit damit haben. Und da wird der Mensch sehr, sehr, sehr erfinderisch, wie sowas gehen kann. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus der bisschen jüngeren Vergangenheit, auch wenn es schon etliche Jahre her ist. Ist der 27. Juni 1995, 10.25 Uhr. Vier Täter betreten die Tür einer Bankfiliale, nehmen Geiseln und erpressen die Bank, fordern 17 Millionen Mark Lösegeld, einen Hubschrauber und einen Fluchtwagen. Die Polizei umstellt das ganze Gebäude, bezahlt 5,62 Millionen Mark und hofft, dadurch einige Geiseln freizukaufen. Es wird ein Ultimatum gestellt an die Tätern, und dieses läuft um 3 Uhr nachts ab. Es meldet sich niemand mehr. Um 3.43 Uhr stürmt die Polizei nach 18 Stunden das Gebäude und findet alle Geiseln unversehrt. Doch keine Täter sind da. Wo sind sie hin? Wie konnten sie raus? Kein Geld mehr da? Keine Täter da. Die Täter haben sich das Geld geschnappt, 207 der etwa 400 Schließfächer geknackt, und waren durch den von ihnen gegrabenen Tunnel entkommen. Den Tunnel gruben sie ein Jahr vorher in einer Garage. Der Eingang war in einer Garage, circa 150 Meter weg von der Bank, 20 Meter lang durch einen Abwasserkanal, 100 Meter entlang und nochmal 50 Meter Richtung Bank. Gruben die ein Jahr im Vorfeld diesen Tunnel, um zur Bank und zu diesen Schließfächern zu kommen und ungesehen davon zu kommen. Schon etliche Jahre her dieses Ereignis, dennoch gibt es einen zu heutiger Zeit, wenn man mal da schaut, wenn ihr heute Mittag Zeit habt, dann schaut mal, die Nachrichten oder das Internet ist voll von solchen Rauben und Raubversuchen. Der Mensch wird kreativ, und wir bewundern das ja irgendwie auch, oder? Wenn man das liest in den Schlagzeilen, dann ist so, boah, wie haben die das gemacht? Die waren clever, die haben sich was überlegt. Trotz alledem hat der Diebstahl in der Bibel immer eine harte Konsequenz, wir haben vorher gelesen, und es wurde in einem Atemzug wie Mord und Ehebruch genannt. Gott hasst den Diebstahl und es ist definitiv vor ihm Sünde, auch wenn er noch so raffiniert und ausgefuchst ist. Wir feiern teilweise in unserer Gesellschaft schon den Diebstahl. Ich habe es gerade erzählt, es gibt noch mehr zu erwähnen. Es gibt Filme, wir feiern Helden, scheinbare Helden wie Robin Hood, der es von den Reichen stiehlt und den Armen gibt. Trotzdem ist es Diebstahl. Es gibt Filme, Serien, reihenweise darüber. Aber das Kernproblem bleibt. Das Problem zwischen dem guten Gebot Gottes und der menschlichen Umsetzung, eben nicht zu stehlen, ist das menschliche böse Herz. In 1. Mose 6, Vers 5, da stellt Gott ein erschreckendes Zeugnis über uns Menschen aus und da heißt es, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Wie schon erwähnt, entgegen der gängigen Meinung, dass wir von Grund auf gut sind oder in uns irgendwas, ein guter Funke in unserem Herzen wäre, das sagt die Bibel ganz klar, nein. Der Mensch ist nicht von Natur aus gut, sondern er ist böse. Und seine Gedanken drehen sich um das Böse. Und er will das Böse. Er überlegt, wie er böse Dinge tun kann. Und darum gibt es auch einen gewissen Konflikt, dieses Gesetz zu halten. Zunächst klingt es sehr simpel, du sollst nicht stehlen. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, ich bin da raus, ich habe noch nie jemand was geklaut. Noch nie jemand Besitz entwendet, nur kein Mensch führt, sonst irgendwas. Aber wie schon vorher erwähnt, wenn wir das dem Nachgehen in unser Herz hineinhören, was damit alles zusammenhängt, wo hast du vielleicht doch mal das eine krumme Ding, ein oder andere krumme Ding gemacht? Wo war vielleicht die Abrechnung doch nicht ganz so, wie sie hätte sein können? Wenn man in sich hineinhört, dann merkt man, dass man ganz schnell doch irgendwo schuldig wird an diesem Gesetz und dass man es eben nicht schafft, es zu halten, auch wenn man es noch so arg möchte. Im Neuen Testament sagt Paulus relativ deutlich, mit was es zu tun hat. Da sagt er nämlich, ist das gute Gesetz, in Römer 7, Vers 7, ist das jetzt Sünde, das, was Gott gegeben hat, ist das schlecht? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Aber ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Also ist das Problem das Gesetz? Paulus sagt nein, weil es kommt von Gott. Alles, was von Gott kommt, ist gut, heilig und gerecht. Er sagt, ich hätte aber gar nicht gewusst, dass ich nicht begehren soll, dass es überhaupt Begierde gibt, wenn das Gebot nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Wenn es kein Gebot gäbe, du sollst nicht stehlen, dann würden wir uns keine Gedanken darüber machen, wenn irgendjemand oder jemand anderes was klaut. Und dennoch klagt uns unser Gewissen ja teilweise an. Wir haben es irgendwo auch in gewisser Weise durch unsere Erziehung oder auch in unserem Inneren, dass das nicht recht ist. Im Kern wissen viele, dass das sich nicht gehört, dass das nicht gut ist. Und dennoch schafft es keiner, sich wirklich dran zu halten und es eins zu eins so umzusetzen. Und vor allem ist das größte Problem, es schafft keine Veränderung. Das Gesetz kann keinen Menschen verändern. Es kann nur sagen, so ist es richtig. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du falsch. Dann gehörst du bestraft. Das Gesetz erfordert Gerechtigkeit. Oder fordert Recht. Schafft auch Recht. Aber es schafft keine Veränderung. Und so komme ich drittens zur Erfüllung des Gesetzes oder zur Lösung unseres Problems des menschlichen Herzens. Denn diesem heiligen und gerechten Anspruch Gottes, wer kann ihm standhalten? Wer kann ihm bestehen? Wer von uns könnte wirklich ganzen reinen Gewissens sagen, habe ich alles gehalten? Bin ich niemals schuldig geworden? Ich würde von mir sagen, ich nehme nur ein Gebot und ich wüsste zig Vorkommnisse, wo ich schuldig geworden bin. Aber es kann mich nicht verändern. Es kann mich nur bedingt daran hindern, das nächste Mal das wieder so zu machen. Denn in meinem Inneren, als alter Mensch in meinem Inneren, sündigen Herzen, will ich das vielleicht sogar. Dann habe ich kein Problem damit. Darum braucht es jemand, der das halten kann. Wenn du versuchst, das Gesetz aus eigener Kraft zu halten und dich streng dazu, ja, zu kasteien fast schon, zu knechten, dann kann ich jetzt schon sagen, du wirst krachen scheitern. Es wird nicht funktionieren. Du kommst, probier das von mir aus diese Woche aus. Nimm nicht 10, sondern nimm mal nur 1. Such dir irgendeins raus, was da geschrieben steht von den 10 Geboten und versuch das bis nächste Woche Sonntag zu halten, im Kern, mit der Intention des Gesetzes. Und dann hätte ich von dir nächste Woche gern die Antwort, ob das geklappt hat oder nicht. Ich würde nicht drauf wetten, aber ich hätte eine Tendenz, ich würde sagen, es wird nicht passieren, dass du das geschafft hast. Darum, wer kann diesen gerechten Anspruch halten von uns Menschen? Was haben wir für ein Problem? Oder wie lösen wir unser Problem? Wir haben ein Problem. Wir haben einen gerechten Anspruch Gottes und wir sehen, wir können es nicht halten. Also, was machen wir? Wie können wir Gott begegnen? Wir brauchen den, der es halten kann, nämlich Christus. Es gibt einen, der es gehalten hat für uns, der sein ganzes Leben lang ohne Sünde war, der nicht von Natur aus ein sündiges Herz hatte und böse Gedanken, sondern von Natur aus gut und gute Gedanken. Es braucht einen Gerechten, der die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt. Und so heißt es dann im Galaterbrief über das Gesetz. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das heißt, wer gerecht werden will vor dem Gesetz, muss diese Dinge tun. Wer sie nicht tut, ist unter dem Fluch. Schreibt er vorher. Alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Da wir das nicht können, sind wir zwangsläufig unter dem Fluch, unter Bestrafung. Gott spricht gerechterweise über uns das Urteil, wenn wir es nicht gehalten haben. Da gibt es keine Entschuldigung. Die Lösung, die einzige Lösung, die uns was hilft, ist, den zu kennen und den anzunehmen in unserem Leben, der uns losgekauft hat von diesem Fluch, der es geschafft hat, dieses Gesetz zu halten. Denn da heißt es in Vers 13, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, wie? Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Christus hat sich als Gerechter, als einziger Mensch, der gerechterweise die Hand heben könnte und sagen, ich habe es gehalten. Gerade der geht ans Kreuz, lässt sich umbringen, trägt die Strafe Gottes für all diejenigen Menschen, die es nicht gehalten haben, für die die gerechte Strafe droht. Genau der kauft uns frei von diesem Fluch. Wozu, was ist die Folge daraus? Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen, das sind wir, kommt, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Ich möchte dich einladen von ganzem Herzen, wenn du Christus noch nicht kennst, aber wohl weißt, ich bin irgendwie schuldig vor Gott und ich lese das und ich werde dem Anspruch nicht gerecht, dann zu Jesus Christus zu kommen, als dem, der es erfüllt hat, und von ganzem Herzen an ihn zu glauben, darauf zu vertrauen, dass sein Tod und seine Auferstehung reichen, so wie wir gesungen haben. Christus reicht, um gerettet zu werden. Der Glaube an ihn reicht. Und wer an ihn glaubt, da heißt es in der Schrift, er ist ein neuer Mensch. Der zieht Gott selber ins Herz ein. Da lebt der Heilige Geist im Menschen. Und er ist frei von der Last des Gesetzes, von diesem Druck, von diesem Anspruch, das erfüllen zu müssen. Macht Christus frei. Christus hat das Gesetz erfüllt, und zwar in Gänze. Wenn er nur einen Teil erfüllt hat, dann war sein Tod vergeblich. Er musste alles erfüllen, damit wir tatsächlich Leben haben, ewiges Leben in ihm. So, was machen wir dann damit, wenn wir das für uns erkannt haben? Wenn du schon als Christ lebst und das jetzt für dich wieder neu ins Bewusstsein gerufen ist, aber du fragst dich, was hat es für mich eine Konsequenz? Was mache ich mit dem Gesetz? Gilt es mir noch, gilt es mir nicht mehr? Ja und nein. Das Gesetz steht im Neuen Testament, ist erfüllt. Christus hat alles getan, damit es erfüllt ist, damit wir frei sind von diesem Gesetz, und gleichzeitig besteht der Anspruch Gottes weiter. Gottes Wort ist ewig und bleibend, und dieser Anspruch der 10 Gebote bleibt bestehen. Gott ändert sich da nicht. Nur, was sich ändert, ist unsere Betrachtungsweise auf das Gebot und auf die Gebote, zu wissen, ja, das ist der heilige, gerechte Anspruch Gottes und ich bin ein sündiger Mensch, ich kann es nicht schaffen. Ich werd versagen, aber ich kenne den, der es geschafft hat, und Gott sei Dank, dass Christus lebt und er nahbar ist und in uns leben möchte und in uns auch lebt. Dass er, wenn der Vater uns anschaut und sich schützend vor uns stellt und sagt, ich hab's gehalten, frei von jeder Anklage. Durch Christus sind wir frei. Das Gesetz ist für uns gut und richtig, wenn wir es gesetzesgemäß verwenden. Denn ich habe es erwähnt, das Gesetz kann keine Veränderung des Herzens bewirken. Es kann nur wie ein Spiegel aufzeigen, wie wir sind. Wer von euch, ich würde mal sagen, ich hoffe mal alle, hat heute Morgen schon in den Spiegel geschaut, wo er heute Morgen hierher kam, bevor er herkam? Ja, doch. Niemand? Okay, gut. Ihr seht gut aus. Ja, ist irgendwie selbsterklärend. Das ist so, das gehört zu unserem Alltag. Das zeigt uns, wie wir aussehen, wie wir sind, wo es vielleicht nur Korrektur bedarf. Aber kann der Spiegel irgendein Make-up oder und auftragen oder Haare kämmen oder uns waschen oder uns verändern? Nein, das kann der Spiegel nicht. Das kann der Spiegel nicht. Der kann nur zeigen, wie es ist. Christus aber kann und wird uns verändern, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und so ist das Gesetz auch zu gebrauchen als Spiegel des Herzens. Immer wieder auch zu lesen und zu sehen, okay, ja, Gott, so bist du. Und du und ich, wir passen eigentlich nicht zueinander. Aber in Christus kommt zusammen, was zusammengehört, nämlich Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen. Und nur in Christus kommt es zusammen. Und so gilt auch uns, die wir Gott kennen und mit Gott leben, in der Hinsicht die Zusammenfassung des Gesetzes, wo es dann heißt, das Gesetz ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Dass die Liebe Christus in unserem Herzen mehr und mehr Raum gewinnt, wenn das der Fall ist, wenn diese Veränderung stattfindet, dann werden wir niemand belügen, dann werden wir niemand bestehlen, dann werden wir niemand betrügen oder übervorteilen, sondern gerecht behandeln, weil Christus in uns lebt und die Liebe Gottes in uns lebt. Das Gesetz in unserem Herzen geschrieben steht und wir wissen, Gott will das nicht, also will ich es auch nicht. Dass das in uns immer mehr Raum und Gestalt gewinnt, dass Christus in uns Raum gewinnt, dass das neue Leben in uns ganz konkrete Auswirkungen hat. Wir lesen da zum Beispiel in Epheser 4, Vers 28 davon, da schreibt Paulus der Gemeinde in Ephesus, da gab es Diebe. Da heißt dann, wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Also neues Leben in Christus heißt das Alte lassen und etwas anderes tun. Stehlen, lassen und lieber ehrlicher Arbeit nachgehen, damit ich dem, der was braucht, der Bedarf hat, an irdischen Gütern, an Geld, was zu geben habe. Das, was ich vorher erwähnt habe, dieser Diebstahl aus der Not heraus, ist ein Schaden. Es sollte und darf eigentlich nicht sein. Es ist immer ein Zeugnis auch gegen die Gesellschaft in seinem Umfeld. Wenn keiner da ist, der ihm hilft, der ihm was gibt, bleibt ihm nichts anderes übrig. Aber das neue Leben in Christus soll nicht so sein. Da endet etwas. Das Alte endet und etwas Neues beginnt. Es gibt auch Dinge, die, sagt Jesus selber, Schätze, die nicht von dieser Welt sind, die nicht gestohlen werden können. Und ich möchte uns alle, mich selber inkludiert, dafür ermutigen, dass wir diesen Schätzen nachjagen, dass wir gar nicht so darauf achten, was in der Welt für Schätze da sind, die gestohlen werden können, sondern dass wir auf das achten, was im Himmel ist. Da sagt Jesus nämlich in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte oder Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was ist dir wichtig im Leben? Was sind deine Schätze? Raubt man sie dir? Kann man sie dir rauben? Oder hast du einen Schatz im Himmel in Christus Jesus, den kein Mensch mehr rauben kann? Niemand von uns nimmt irgendetwas mit, wenn er geht von dieser Welt. Darum möchte ich dich herzlich darauf einladen oder einladen, darauf Wert zu legen und bemüht zu sein, diese Schätze zu sammeln, im Evangelium zu leben, nach Christi Weise zu leben, ihm nachzulaufen und das zu tun, was er will. Das sind die Schätze, die im Himmel angesammelt werden, die nicht vergehen und die man dann tatsächlich eines Tages hat, bleibend hat, die nicht verloren gehen. Darum zum Schluss ein paar Fragen an dich persönlich, vielleicht für deinen Alltag in deinem Umfeld. Wie ehrlich gehst du mit der Zeit um, auf dem Arbeitsplatz oder im Arbeitsplatz vielleicht auch? Bestiehlst dein Chef da manchmal, wenn du denkst, ja komm, häng da ein bisschen neben aus, macht ja nichts, mach ich noch eine Raucherpause mehr, Kaffeepause mehr, schaffe ich am Tag vielleicht am Ende des Tages eine halbe Stunde weniger. Auf Englisch würde man sagen easy money, ja, ist locker. Oder bist du da ehrlich? Wie verbringst du deine Zeit? In was investierst du deine Zeit? Steckt da Christus drin? Geht es um Christus? Oder beraubst du ihn manchmal auch der besten Zeit deines Tages, die beste Kraft oder die meiste Kraft, die du hast? Gehört die Gott oder gehört die deinem Schatz auf der Erde? Vielleicht auch bin ich korrekt, wenn es um Abrechnungen geht, wenn ich Rechnungen schreibe oder wenn ich Dinge verrechne. Wenn mir die Kassiererin im Supermarkt mehr rausgibt, wie sie müsste, sage ich dann, okay, danke für die 25 Cent mehr. Oder bin ich ehrlich und gebe sie wieder zurück? Oder wie mache ich meine Steuererklärung? Das sind alles nur Beispiele. Aber es kann sehr konkret in unserem Alltag Widerhall finden, dieses Gebot. Vertraue ich auf Christus als den Versorger und Fürsorger in meinem Leben? Bin ich damit zufrieden, was Gott mir schenkt? Oder muss es dann auch immer mehr sein? auf das andere schielen, immer schauen, oh, da drüben, das könnt ihr auch noch haben, das Auto, das Haus, was auch immer. Setzt für euch ein, was in eurem Leben zutrifft. Vertraue ich Gott, dass er mir alles gibt, was ich zum Leben brauche und dass das mehr als genug ist oftmals, dass wir reich beschenkt sind. Wie sich sowas auswirken kann, zum Schluss noch eine Geschichte aus der Bibel, die, finde ich, sehr passt. Da geht es nämlich auch um einen reichen Betrüger. Der war auch ein bisschen kleiner. Und trotzdem gehört er zum Gottesvolk. Da geht es um Zachäus. Zachäus lebte in Jericho und Jesus ging da eines Tages durch Jericho und eine riesen Volksmenge vor ihm und nach ihm. Und der kleine Mann sah halt Jesus nicht, weil er nicht über die Leute drüber zahlen. Also kletterte er auf einen Baum, um Jesus zu sehen und einen Überblick zu haben. Und Jesus läuft dran vorbei und sagt, Zachäus, bei dir muss ich heute sein. Zu dir heute muss ich kommen. Hat sich einfach mal so selber eingeladen bei Zachäus. Und dann haben sie geredet. Das war nicht ganz ohne klare Worte, denke ich, und auch nicht ganz ohne Diskussion. Und dann trotzdem hat Jesus ihm mit Sicherheit in Liebe die Wahrheit gesagt. Und dann passiert, was da heißt, nämlich Zachäus aber stand auf und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Der hat er begriffen, was das bedeutet. Liebe Gottes ist eingezogen in seinem Haus, aber auch in seinem Herzen. Er hat verstanden, was es heißt, mit Jesus zu leben, was Nachfolge bedeutet, was Unrecht ist. Und er will diesen Schaden wieder gut machen, nicht nur einfach, sondern vierfach. Und dann sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren oder Rettung widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und mit dieser Geschichte möchte ich euch in den Sonntag, aber auch in den Alltag ja, entlassen, ist falsch, aber gehen lassen, senden. Zu wissen, das Leben in Christus hat Konsequenzen, die Freude darüber. Ich gebe meinem Nächsten vielleicht auch das zurück, was ich ihm entwendet habe. Und mehr als ich muss, in Liebe zu Jesus will ich meinen Nächsten lieben. Amen.